MedTalk on Air, der Medizintechnik-Podcast von Medical Mountains mit Julia Lange. Stellt euch vor, es gäbe von jedem von uns einen eigenen digitalen Zwilling, eine perfekte und vollständige Kopie des eigenen Körpers, den die Ärzte dann nutzen können, um individuell OPs zu planen, Medikamente direkt auf ihre Wirkung und Unverträglichkeit zu testen und Krankheiten vorherzusagen bei jedem Menschen auf der Welt, bevor sie überhaupt ausbrechen. Aktuell noch ziemliche Zukunftsmusik, aber nicht undenkbar, wenn wir an das Thema Simulation denken. Und genau das machen wir heute bei einer neuen Folge MedTalk on Air, unserem Medizintechnik-Podcast. Und dafür habe ich mir zwei Simulationsexperten ins Studio eingeladen. Herzlich willkommen, Dr. Andreas Wirse, Geschäftsführer der SICOS BW GmbH.
Hallo.
Und herzlich willkommen, Yvonne Klienke, Geschäftsführerin der Medical Mountains GmbH.
Ja, hallo.
Ich freue mich sehr, dass ihr heute beide bei mir seid. Andreas, du warst ja schon mal bei uns in Folge 25, also eigentlich schon echt lange her. Möchtest du dich trotzdem noch mal kurz vorstellen?
Och, das kann ich gerne machen. Also ich bin von Haus aus Mathematiker, habe mit Visualisierung zu tun gehabt, war dann am Rechenzentrum in Stuttgart schon zum Promovieren. Von daher habe ich also einen sehr guten Bezug zum Rechenzentrum. War dann 14 Jahre lang selbstständig im Bereich Visualisierung als kleines KMU, also so bis 14 Mitarbeitern. Und auch jetzt seit 14 Jahren wiederum bin ich jetzt Geschäftsführer der SICOS. Und die ist genau an der Schnittstelle zwischen dem Rechenzentrum, wo ich früher war, und eben den Unternehmen, wo ich auch schon mal war. Meine Aufgabe ist es jetzt, diesen Technologietransfer von den Rechenzentren, du hast das Thema schon genannt, Simulation, aber KI gehört auch dazu, hin zu kleinen mittelständischen Unternehmen anzustoßen, umzusetzen. Und das macht tatsächlich sehr viel Spaß.
Wenn wir uns jetzt die Simulation mal in der Praxis anschauen, welche Simulationen sind denn in der Medizintechnik besonders gefragt und warum eigentlich?
Da würde ich vielleicht noch kurz einen Schritt zurückgehen. Das Thema Simulation oder das Wort Simulation hat ja unterschiedliche Bedeutungen. Es gibt den Flugsimulator, den wir alle kennen. Aber es gibt auch sozusagen die rechnerische, die numerische Simulation, die man vielleicht kennt, wenn man Crashtests von Autos. Ja, da wird nicht das reale Auto an die Wand gefahren, sondern man bildet die Realität. Du hast ja am Anfang den digitalen Zwilling erwähnt. Das hat man damals noch nicht so genannt, aber man hat ein Computermodell und simuliert damit eben die Realität. Interessanterweise ist es so, dass diese Flugsimulator-Simulation, sage ich mal, in der Medizin auch schon so ein bisschen unterwegs ist. Das ist das Thema OP-Simulation, wo man, also ich glaube, die minimalinvasiven, das ist ja ein bisschen tricky, also ist anders als Aufschneiden sozusagen und hat viel Platz, sondern das muss man vorher ein bisschen üben. Dafür gibt es Simulatoren tatsächlich schon eine ganze Weile. Das Thema, was uns so umtreibt, ist aber das der eher numerischen, also der rechnerischen Simulation, wo wir versuchen, die physikalischen Gesetzmäßigkeiten, die es sozusagen in und um den Körper gibt, anhand von digitalen Modellen abzubilden und dann eben, ich sage es jetzt mal, versuche, ja, gar nicht mal so anders als im Crash, also versuche nicht machen am realen Menschen, wobei am realen Menschen ist es ja noch viel schlimmer, als wenn man nur so ein Auto gegen die Wand fährt, und versucht möglichst viel davon in der, in dieser digitalen, in der virtuellen Umgebung zu machen. Das ist allerdings tatsächlich ziemlich komplex und schwer. Das ist also schon eine gewisse Herausforderung und deswegen gibt es da, man kann schon mal ein künstliches Hüftgelenk oder sowas so visualisieren, also da gibt es schon einiges, aber die Ansprüche im Medizinbereich sind tatsächlich, würde ich ja sagen, auch noch mal ein bisschen höher, als wenn man einfach nur mit Metall arbeitet, was Gott sei Dank auch irgendwie ganz logisch ist.
Ja, der menschliche Körper ist einfach so komplex, als dass man kann nicht einfach einen digitalen Zwilling tatsächlich hier abbilden und deswegen ist es einfach wahnsinnig schwierig, den menschlichen Körper digital abzubilden und da auch tatsächlich so einen digitalen Zwilling zu erstellen. Und das ist die Herausforderung für uns in der Medizintechnik an dieser Stelle. Deswegen sind wir vielleicht auch nicht so ganz schnell unterwegs, wie jetzt vielleicht in der Automotive-Branche. Aber nichtsdestotrotz können wir da natürlich auch schon sehr viele Erkenntnisse und das ganze Know-how, was in der Automobilbranche da ist, tatsächlich transferieren und versuchen, auch für die Medizintechnikbranche anwendbar zu machen. Und das ist einfach ein großer Vorteil an der Stelle.
Genau, also wir müssen ja nicht bei Null anfangen, aber wie du schon sagtest, Yvonne, das ist sehr kompliziert. Bleiben wir ruhig mal ich habe eben das Hüftgelenk erwähnt. Ich meine, der Metallteil da drin, den kennt man ja. Da gibt es Materialien, da weiß er, welcher Stahl oder Titan oder was auch immer da drin ist. Das ist auch schon sehr stark durchdrungen. Aber wenn man jetzt auf den Patienten schaut, ja, ob das jetzt eine 80-jährige Frau ist, die schon ein bisschen Osteoporose hat oder aus welchen anderen Gründen vielleicht ein 50-jähriger Mann, der eigentlich noch relativ gute Knochen hat, Das ist sehr, sehr unterschiedlich und zwar wirklich von Patient zu Patient, weil es gibt auch 80-Jährige, die haben noch wunderbare Knochen. Mhm. Und das ist was, was dem Ganzen eine zusätzliche Komplexitätsebene gibt. Und da haben wir noch gar nicht von solchen Dingen wie Gewebe, Muskel, Sehnen oder sowas gesprochen. Da ist es ja wahrscheinlich sogar bei uns so, dass es irgendwie morgens auch mal ein bisschen anders ist als abends, ob die Muskeln verspannt sind oder nicht. Und das ist deutlich kompliziert, wie Yvonne schon sagte, wir kommen da ein bisschen langsamer voran, aber das heißt nicht, dass es nicht trotzdem sinnvoll ist und wir kommen schon auch voran.
Selbst wenn wir so ein einfaches Beispiel nehmen würden wie Blut, also sprich einfach eine zähflüssige Flüssigkeit zu simulieren, dann ist schon auch das tatsächlich eine große Herausforderung, weil Blut ist auch nicht immer genau gleich. Es ist dann ein bisschen dickflüssiger oder dünnflüssiger, es kann antrocknen. Wenn man dann in der OP wird koaguliert, also sprich, dann ist das verkochtes Blut und klebt entsprechend anders an den Instrumenten und so weiter. Deswegen, es ist halt eine riesen Herausforderung. Weil es gehen nicht immer nur Standardparameter, sondern es sind einfach so unterschiedliche Parameter, die man da ansetzen muss, die dann wiederum in so einer Simulation manch einen technischen Mitarbeiter dann auch vor die Herausforderung stellt, überhaupt diese ganzen Varianten zu simulieren.
Du sprichst da die Reinigungssimulation an,
da richtig? Haben wir das Beispiel ganz konkret, genau richtig, ja.
Ja, Blut ist sowieso ein sehr gutes Beispiel, weil wie du schon sagst, also es gibt dickflüssig und dünnflüssig, aber im Blut schwimmt, das ist ja nicht einfach nur wie Wasser. Ja, in einer Wasserturbine habe ich in der Regel sauberes Wasser, aber ich habe ja Blutkörperchen da drin. Ja. Ich habe rote Blutkörperchen, ich habe weiße Blutkörperchen, ich weiß nicht, das Plasma hat noch besondere. Und das sind alles Dinge, die einfach eine ganz deutlich höhere Anforderung an die Simulationstechnologie stellen.
Absolut, ja.
In der Medizintechnikbranche geht es ja aber auch vor allem darum, Behandlungen für Patienten so sicher wie möglich und auch so effizient wie möglich zu machen, zu gestalten. Welche Simulationen würdet ihr sagen, helfen denn hier besonders?
Was natürlich ein Riesenvorteil wäre, wenn wir tatsächlich auch in der Medizintechnik simulieren könnten, wäre das Thema, dass wir zum Beispiel weniger oder keine Tierversuche mehr brauchen, um Instrumente, Neuentwicklungen auch in den Markt zuzulassen. Da gehören auch die klinischen Studien dazu, die ja natürlich auch sehr aufwendig sind, um überhaupt ein Medizinprodukt neu zuzulassen mit einer klinischen Studie. Das ist ein Riesenkostenaufwand, überhaupt ein Riesenaufwand, so eine klinische Studie durchzuführen. Und da wäre natürlich schon die Idee dran, Simulation zu nutzen, also eine virtuelle Simulation zu nutzen, um da mehr Daten zu generieren, um nachher wiederum den Zulassungsprozess zu beschleunigen. Und auch zum Beispiel eben gerade Tierversuche entweder zu vermeiden oder einfach auch sehr stark zu reduzieren. Es ist einfach so auch so ein ethisches Thema, wo man einfach auch da für die Branche einen Vorteil rausziehen kann, wenn man diese Technologien nutzt und entsprechend auch zum Einsatz bringen kann. Und wir bei Medical Mountains sind dann ja wiederum an der richtigen Stelle, dass wir dann auch solche Technologien, wenn es denn dann auch wirklich geht, eine virtuelle klinische Studie zu machen, dass man sie dann auch nutzen kann für den Zulassungsprozess. Also sprich, dass wir dann wiederum politisch so Einfluss nehmen, dass eben diese virtuellen Daten anerkannt werden und dann tatsächlich für den Zulassungsprozess zugelassen werden und man vielleicht dann tatsächliche Erfahrungswerte dann erst nach der Markteinführung macht und die nicht extra erheben muss in einer aufwendigen klinischen Studie. Das ist tatsächlich auch ein Riesenvorteil für die Branche, um an der Stelle wiederum auch kosteneffizienter zu werden und eventuell auch schneller in den Markt zu kommen, weil momentan haben wir das Problem in der Medizintechnikbranche, dass wir wahnsinnig lange Zulassungszeiten haben und Produkte, innovative Produkte jahrelang erstmal liegen bleiben, bis der Zulassungsprozess durch ist und das Produkt tatsächlich am Patienten angewendet werden kann und eben der Vorteil für den Patienten da ist. Und durch eine solche Technologie wie die Simulation könnte das Ganze einfach nochmal beschleunigt werden und wir alle davon profitieren. Das muss man einfach sich auch mal vor Augen führen.
Genau, es würde sogar nicht nur unter Umständen beschleunigt werden, sondern man kann virtuell ja unter Umständen deutlich mehr auch testen und ausprobieren, als man mit realen Patienten wirklich umsetzen kann. Denn ich glaube, die Zahl der realen Patienten, an denen man sowas ausprobieren kann, die ist eigentlich immer begrenzt. Also da gibt es nicht Tausende. Aber wenn so ein Simulationsprozess etabliert ist und man weiß, dass er funktioniert, kann man ihn, wenn es sinnvoll ist, auch wirtschaftlich, aber die Kosten sind nicht mehr allzu hoch, dann kann man es auch tausendmal probieren. Man kann Parameterräume abdecken. Man kann also viel, viel, ja, ein besseres Verständnis auch dafür bekommen, was dort passiert. Weil denn auch umgekehrt, wenn man es mal gut simulieren kann, da kann man auch Dinge simulieren, die man eigentlich von außen gar nicht beobachten kann. Aber wenn man die Zusammenhänge hat, kann man sie sozusagen virtuell, kann man sie dann auseinandernehmen und anschauen. Das heißt, es gibt da auch einen qualitativen, ja, Sprung oder zumindest mal einen Schritt nach vorne.
Und man kann sicherlich auch mutiger testen, also Sachen testen, die man am richtigen Patienten jetzt niemals versuchen würde,
genau,
oder?
Es kann ja nichts wirklich kaputt gehen. Ja, also man hat früher deutlich mehr Sicherheit und kann dann auch bei den Patienten versuchen, auch nochmal ganz gezielter nochmal die Bereiche gucken, wo man wirklich weiß, okay, da kommt es drauf an, aber bei den anderen weiß man, das ist alles sehr robust, dann muss man da nicht nochmal extra nachschauen.
Jetzt ist es ja so, dass man sich jetzt nicht überlegt, ah, die Simulation wäre ja super und am nächsten Tag hat man die Technologie schon im Unternehmen. Andreas, aus deiner Erfahrung heraus, mit welchen Herausforderungen haben denn die Unternehmen so zu kämpfen, wenn es um die Entwicklung und Umsetzung von verschiedenen Simulationsmodellen geht?
Da gibt es im Prinzip zwei Aspekte. Der eine ist das, ich sag mal, das grundlegend technische Verständnis, was dort passiert. Und das andere ist auch, dass man dieses Know-how auch irgendwie im Zugriff haben muss. Ja. Deswegen ist es in vielen Fällen so, dass man ganz am Anfang sich das Know-how, ich sag mal, über einen Dienstleister erstmal dazu kauft, weil der weiß eigentlich schon grundsätzlich, wie es geht. Und dann kann man mit ihm gemeinsam das Thema auch auf den eigenen Prozess anpassen. Also idealerweise kennt er sich auch schon ein bisschen im Medizinumfeld aus und dann kriegt man das gemeinsam relativ schnell hin. Und wenn man dann sagt, okay, das machen wir jetzt öfter, das lohnt sich, dann kann man auch schauen, dass man entweder bestehende Mitarbeiter, die, was weiß ich, in der Konstruktion sind oder so, entsprechend weiterbildet oder aber auch sich jemanden von außen holt, der das dann auch alleine machen kann. Das ist dann letztlich aber eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Ja, ist es geschickter, das selber zu machen oder mit einem Dienstleister kann ich auch flexibler sein. In dem Sinne, wenn ich verschiedene Themen habe, dann nehme ich für, ich sag mal, einen Monat im Jahr den Dienstleister, einen Monat im Jahr den anderen und habe dann immer die Experten. Wenn ich einen Mitarbeiter einstelle, habe ich halt einen Mitarbeiter, der das ganze Jahr bezahlt werden muss. Das hängt ganz davon ab, was und wie viel man macht.
Und man muss ja auch dazu sagen, das Thema Simulation ist ja auch kein einfacher Themenblock, den man da angeht. Also ich selber beschäftige mich ja auch schon seit 3 Jahren jetzt mit dem Thema Simulation und ich muss gestehen, ich habe es auch noch nicht vollumfänglich begriffen, weil es natürlich auch schon ein sehr nerdiges Thema ist. Also sprich, die Experten sind da mittendrin, so die Mathematiker, die sich da am besten damit auskennen. Und da hat man einfach keinen Zugang zu solchen Themen, die man vielleicht jetzt auch gerade als Medizintechnikunternehmen, wenn ich in der Herstellung von chirurgischen Instrumenten bin, dann habe ich keinen Zugang zu Simulation oder ähnlichen Technologien. Deswegen ist es schon sehr schwierig, da einen Zugang für sich selber zu finden. Und zwar liegen die Vorteile auf der Hand, diese Simulation oder diese Technologie für sich zu nutzen, aber man hat eben diesen Zugang nicht. Und das ist halt dann tatsächlich die Schwierigkeit für diese Unternehmen, diese Technologie auch wirklich sinnvoll zu nutzen und zum Einsatz zu bringen. Und deswegen ist es hier an der Stelle wiederum ganz wichtig, hier nicht alleine zu agieren, sondern gemeinsam. Und da haben wir wiederum den Vorteil, dass wir eben da die Plattform bieten können und diese Themenstellungen, die Herausforderungen eben zu verorten, zu besprechen und auch tatsächlich hier die richtigen Experten an den Tisch zu holen, um über solche Technologien zu sprechen. Wie kann ich da eine Lösung bringen, wenn ich selber kein Know-how einbringen kann? Wie kriege ich das Know-how trotzdem in mein Unternehmen und wie kann ich davon profitieren? Das ist einfach eine riesen Erleichterung dann an dieser Stelle.
Du hast den Begriff nerdig gerade soeben erwähnt. Er hat ein bisschen negativen Touch, aber er stimmt tatsächlich so ein bisschen. Das hängt auch damit zusammen, es gibt noch nicht die, ich sag mal, Universalsimulation, die irgendwie alles abdeckt. Das ist eigentlich so das Hauptthema. Ja? Wir haben in verschiedenen Bereichen verschiedene physikalische Gesetzmäßigkeiten, die wir im Laufe der Zeit auch zum Teil in Formeln gießen konnten für Strömungen, für Strukturmechanik, für Bewegungs-, für Kinematiken. Die sind aber alle irgendwie ein bisschen anders und alle brauchen auch einen anderen Ansatz, um sie dann anschließend irgendwann auf den Computer zu bringen und zu simulieren. Und das führt eben genau zu dem, was du beschrieben hast. Je nachdem, was ich mache, brauche ich da auch unterschiedliche Kompetenzen. Und dann habe ich halt Leute, die dann in dem einen Thema oder in dem anderen Thema relativ tief drin. Wir träumen alle natürlich davon, von so einem Gesamtmodell, wo dann tatsächlich alles drin ist. Aber das ist tatsächlich noch eine generelle Herausforderung. Das hat gar nichts mit der Medizintechnik zu tun, sondern das ist ganz generell so. Da wird aber schon kräftig dran gearbeitet, aber das bringt schon ein bisschen Komplexität da rein. Deswegen ist es umso wichtiger, wenn man dort rein will, dass man dann schaut, dass man mit jemandem redet, der sich auskennt, dass man an der richtigen Stelle anfängt, ja, wo man dann die Low-Hanging Fruit, also die schnellsten Erfolge, wo es sich auch lohnt. Ja, und dann kann man später umso besser entscheiden, welche Bereiche man noch angehen möchte.
Vielleicht nicht als erstes den menschlichen Körper simulieren und da sich versuchen, sondern erstmal vielleicht tatsächlich bei den Geräten, bei den Instrumenten zu bleiben, wo man mit Hardware zu tun hat oder auch Software. Aber das kann man dann eher simulieren und hat konkrete Ergebnisse, um dann im nächsten Schritt vielleicht die Kombination mit dem menschlichen Körper zu gehen. Aber dass man zuerst mal sagt, okay, wir simulieren, wie die Geräte miteinander kommunizieren können, wie das Instrument vielleicht auch zum Einsatz kommen kann, wie es zusammengebaut wird und so weiter, dass man da an der Stelle mal anfängt zu sagen, okay, ich nutze Simulation als Tool in meiner Entwicklung beispielsweise, um Entwicklungszeiten zu verkürzen, um da schneller zu werden, weil ich kann dann eben entsprechend simulieren, wie ist das Instrument zusammengesetzt, wie kann ich es auseinanderbauen, wie ist es reinigbar etc., dass man da an der Stelle vielleicht tatsächlich ansetzt, erste Versuche macht und dass man sich so an so eine Thematik einfach langsam heranarbeitet. Ja. Ich glaube, das ist so ein Ansatz, der ganz gut auch in der Branche ankommt und wo einfach auch Vorteile wiederum bringt für die Unternehmen.
Ihr geht ja schon so in die Richtung Unterstützung. Jetzt gibt es ja das Projekt Case for Med, das einerseits Unternehmen unterstützen soll, aber auch eben die Simulationstechnologien weiter nach vorne bringen soll. Was ist denn Case for Med jetzt genau und wie ist dieses Projekt eigentlich aufgebaut?
Da fange ich vielleicht mal an. Von der Historie war es tatsächlich so, dass wir das Thema Simulation für Mittelständler, Unternehmen schon länger verfolgen und dann mal überlegt haben, okay, welche Bereiche gibt es denn, wo wir noch Potenzial sehen, wo man noch deutlich mehr machen kann. Und da haben wir ein bisschen schon auch aus der Außensicht, aber wir sehen ja, wo Simulation überall eingesetzt wird, haben wir gesehen, in diesem Medizintechnikbereich, der in Baden-Württemberg, gerade hier in Tuttlingen, besonders stark ist, da passiert eigentlich noch gar nicht so viel. Aber aus unserer Erfahrung heraus, und du hast das eben schön beschrieben, wenn man an der richtigen Stelle anfängt, kann man da relativ schnell schon sinnvolle Sachen machen. Und das war so ein bisschen der Auslöser, wo wir dann, also wir, die SIKOS, aber auch das Rechenzentrum, das HLS in Stuttgart, mit dem Wissenschaftsministerium dann gesprochen haben und gesagt, wir denken, da könnten wir helfen.
Ja.
Und dann haben die gesagt, okay, da können wir auch helfen, ein bisschen Geld geben sozusagen für dieses Solution Center. Und dann haben wir hier in der Region auch nach einem Partner gesucht. Das ist dann die HFU, das IFC, der Innovations- und Forschungscampus, der Regina Stotz-Irion und dem Martin Heimal insbesondere. Und das hat uns ja dann quasi auch zu euch auf den Flur dann gebracht. Also wir haben dann einfach geguckt, dass wir dann eben auch das Know-how, wir haben das Simulations-Know-how, Technik-Know-how, aber das Medizin-, Technik- und Branchen-Know-how, das ist natürlich hier unten. Und dann haben wir gesagt, dann tun wir uns doch zusammen. Und dann haben wir sozusagen so eine Vorbereitungsphase, die jetzt letztlich 2,5 Jahre gedauert hat, wo wir geguckt haben, genau, was müssen wir denn da machen? Wo sind denn die Bereiche, wo man helfen kann? Weil einfach irgendwo hinkommen und sagen, oh, guck mal, wir wissen alles und die Automobiler machen das schon. Jetzt, ihr könnt das auch. So einfach funktioniert es eben nicht. Das haben wir ja gerade auch schon so ein bisschen beschrieben. Deswegen hatten wir jetzt eine erste Phase, wo wir das mal sozusagen analysiert haben. Und jetzt sind wir ja in der zweiten Phase und da spielt ihr ja jetzt auch die maßgebliche Rolle, wo es jetzt darum geht, das, was wir uns überlegt haben und auch schon zum Teil angefangen haben, wie wir das jetzt wirklich in die Praxis bekommen, sodass also die Unternehmen das tatsächlich auch nutzen und idealerweise dann auch so angetan davon sind, dass sie das Thema dann auch weiterentwickeln wollen mit euch zusammen hier in der Region, aber letztlich dann natürlich auch darüber hinaus. Also unsere Erfahrung ist, wenn da mal so ein bisschen Know-how gesammelt worden ist, was es woanders nicht gibt, dann kommen auch andere, was ja dann auch für den Standort eine spannende Fall. Sache ist.
Ja. Ja, und wir haben jetzt Ende letzten Jahres als Medical Mountains das Projekt übernommen für die Verstetigungsphase. Mhm. Also sprich, wir wollen das natürlich auch langfristig bei uns dann auch etablieren. Wir haben da jetzt ein Projekt bei uns konzipiert, ein Paket konzipiert, was die Unternehmen für sich nutzen können. Sprich, wir haben hier ein Case-for-Med-Paket gestaltet, wo sich die Unternehmen beteiligen können. Und zwar wollen wir einfach über einen Expert-Table, das ist ja bei uns ein Arbeitskreis, der sich regelmäßig trifft, hier dieses Projekt verstetigen, diese Thematik verstetigen, um immer regelmäßig auch darüber zu sprechen, die Herausforderungen anzusprechen, aber auch ganz konkret auch wirklich Projekte zu initiieren, um neue Entwicklungen voranzubringen, um die Themen rund um das Thema Simulation hier in die Medizintechnikbranche zu bringen. Und da sind ja auch gerade schon in der ersten Phase schon tolle Themen aufgekommen, die wir jetzt weiter bearbeiten und dann hier in Projekte überführen, sodass am besten, also im besten Fall profitieren auch die Unternehmen davon in Form von einem neuen Förderprojekt oder ähnliches, dass wirklich auch hier Fördergelder für das Thema in die Unternehmen fließen kann und dass man hier einfach auch als Region, als Medizintechnikstandort auch profitieren kann. Und wenn man sich eben bei Case4Med beteiligt als Unternehmen, hat man eben die Möglichkeit, am Expert-Table teilzunehmen, an den entsprechenden Aufrufen für die Verbundprojekte, das, was natürlich die Unternehmen entsprechend interessiert, daran teilzunehmen. Bei uns wird es aber auch einen Zertifikatslehrgang geben zum Thema Simulation, also so eine Art Werkzeugkasten. Mhm. Sprich, ich kann da auch mal einen Mitarbeiter zum Zertifikatslehrgang schicken, um einfach mal so ein Handwerkszeug zu diesem Thema zu bekommen, dass man so ein bisschen auch ein Verständnis dafür hat. Dann haben wir ja auch unser Symposium wieder, auch Ende März wieder, haben wir zum dritten Mal das Symposium Daten statt Raten. Da kann ich als Unternehmen dann dran teilnehmen. Außerdem werden wir regelmäßige Trendreports rausbringen, wo wir einfach hier schauen, okay, Simulation in der Medizintechnik, was heißt das eigentlich? Was gibt es denn schon? Was machen denn andere? Was ist da der Stand der Forschung, der Wissenschaft, um einfach hier auch wieder Impulse, Inspiration für die eigene Arbeit herauszunehmen und dieses Thema im eigenen Unternehmen voranzutreiben? Und dann haben wir noch ganz viele andere Ideen, wie die Unternehmen dran profitieren können. Wie beispielsweise, wenn wir jetzt gemeinsam eine Masterthesis vergeben könnten. Also sprich, wir haben eine Aufgabenstellung, die wir als Gruppe, als Unternehmensgruppe einem Studenten in Auftrag geben und können dann wiederum alle von den Ergebnissen profitieren und das fürs eigene Unternehmen nutzen. Und so haben wir ganz viele andere Ideen, wie wir da das Case4Med-Paket noch interessant machen können. Für die Unternehmen, dass die möglichen großen Nutzen rausziehen können aus diesem Ganzen.
Genau, also den Technologietransfer sozusagen institutionalisieren. Es geht ja wirklich darum, vorne mit dabei zu sein. Ja? Ich meine, der Wettbewerb ist weltweit, da gibt es andere. Und da ist es halt auch wirklich gut, dass auch die Hochschulen im Hintergrund auch immer mit dabei sind. Also das Case4Med kann auch je nach Thema die Brücke bilden, um auch ganz neue Dinge voranzubringen. Weil wir reden ja nicht davon, jetzt Simulationen, die es irgendwie gibt, schon mal einzusetzen, sondern auch Lücken. Und das Thema Reinigungssimulation hatten wir eben angesprochen. Mhm. Da gibt es schon noch so ein paar Lücken, weil, wie du sagtest, Blut verkrustet manchmal. Dann kriege ich das auf, da reicht es nicht mehr mit Spülen. Und das sind Dinge, die zum Teil auch wirklich noch Forschung brauchen. Ja? Und das ist was, wo wir sagen, das wird es so in der Form nur hier geben.
Ja.
Und das ist halt schon auch ein gutes Alleinstellungsmerkmal fürs Case4Med.
Also gerade das Thema Reinigungssimulation begleitet uns jetzt eigentlich schon 3 Jahre oder so.
Ja.
Na, und ich finde es super spannend, weil wir so uns stückchenweise ein bisschen an diese Lösung rantasten. Wir haben sie zwar noch nicht, aber gefühlt kommt man immer so ein bisschen näher, weil wir hatten so im ersten Jahr so, ja okay, das ist die Problemstellung. Keiner hat irgendwo eine Lösung. Dann sind wir im letzten Jahr hergegangen, hatten ein Beispiel aus der Lebensmittelindustrie, weil das könnte man ja so ein bisschen ableiten aus der Lebensmittelindustrie. Wie kann man da die Reinigungssimulation dann gestalten? Und jetzt dieses Jahr bin ich ganz gespannt eben auch auf einen Referenten, der kommt mit einer Simulation einer Haushaltsspülmaschine. Mhm. Und dann kann man wiederum da eine Ableitung treffen, weil in den Krankenhäusern gibt es ja auch die Spülmaschinen für die Instrumente. Wenn es nach dem OP-Einsatz in die Reinigung geht, geht es auch in eine Spülmaschine rein. Da kann man dann eben auch nochmal eine zusätzliche Ableitung treffen, mhm, was das Thema angeht. Und so finde ich das eigentlich ein ganz gutes Beispiel, wie man sich so einer Thematik einfach nähert und dann auch gemeinsam eine Lösung erarbeitet.
Die Spülmaschine ist auch ein ganz gutes Beispiel. Das zeigt, dass diese Themen auch mehrere Aspekte haben. Weil zum einen in der Spülmaschine gibt es ja so Arme, die sich drehen. Und dann guckt man erstmal, kommt das Wasser überall dahin, wo es soll. Mhm. Wenn ich jetzt aber ein medizinisches Gerät habe, das auch gewisse Form hat, da muss ich auch gucken, kommt das Wasser überall dahin, wo es soll. Und es kann sein, dass ich dann sage, ups, in der Spülmaschine reicht es nicht, weil dann kommt es nicht innen rein. Oder eine medizinische Spülmaschine, sag mal, ist in der Regel auch noch ein bisschen anders als jetzt die, die ich bei mir daheim in der Küche habe, dass man dann gewisse Kombinationen, und dann sieht man auch auf einmal, hat man den Gerätetechnikhersteller hat man im Boot und man hat aber auch den Hersteller der Spülmaschine mit im Boot. Und wenn man dann noch solche Themen wie angetrocknetes Blut, merkt man, dass da sich schon ein bisschen was entwickelt. Und deswegen ist es, wie du sagtest, wir versuchen dann wirklich Baustein für Baustein zusammenzutragen. Und da sind wir guter Dinge, dass wir da ja jedes Jahr einen Baustein mehr, sage ich immer ganz platt, aber dann ist man halt irgendwann auch fertig. Wobei es sollte jetzt nicht so lange dauern wie beim Hausbau. Also es muss schon ein bisschen schneller gehen mit dem Baustein.
Ihr habt ja gerade schon ein bisschen angeschnitten, das Symposium zum Thema Simulation. Das nächste steht vor der Tür am 27. März in der Stadthalle Tuttlingen. Auf welche Referenten und Themen können sich die Teilnehmer und wir uns denn freuen, neben dem Spülmaschinenreferenten?
Also ich glaube, das Symposium ist auch schon wieder ganz gut gelungen mit dem Programm, was wir da zusammengestellt haben, weil wir haben eine sehr gute Durchmischung von wissenschaftlichen Beiträgen und Best-Practice-Beispielen, weil das finde ich immer ganz wichtig, dass man einfach auch mal ein Beispiel sieht, wie kann denn da überhaupt so ein Einsatz von so einer Technologie stattfinden und was für Möglichkeiten gibt es da. Und deswegen finde ich, auch bei dem Symposium ist es uns wiederum gut gelungen, da eine gute Durchmischung zu bekommen, dass wir auf der einen Seite uns mal so ein bisschen auch den wissenschaftlichen Stand anschauen, was geht denn in Richtung Simulation von Menschen, vom Bewegungsapparat, was passiert da tatsächlich aktuell, wo ist der Stand, wo sind vielleicht noch Lücken. Mhm. Da haben wir ganz gute Beiträge auch tatsächlich mit dabei, um da mal wieder auch ein Update zu bekommen, aber auch in Richtung eben Geräte. Simulation haben wir ein Beispiel mit dabei, wo es eben auch gerade darum geht, im OP eine Simulation stattfinden zu lassen. Wie kommunizieren Geräte miteinander? Wie ist das miteinander abgestimmt und Ähnliches? Weil das kann man ja auch, also wenn man ein Gerät entwickelt, weiß man das ja auch nicht. Wie funktioniert das dann im Gesamtkonstrukt OP? Das muss man dann hier auch wieder ausprobieren und da kann man dann auch wiederum die Simulation dazu nutzen. Diesmal haben wir wirklich auch einige Unternehmen mit einem Praxisbeispiel mit dabei, die Simulation schon im eigenen Unternehmen umsetzen und nutzen für ihre eigenen Produktentwicklungen. Und da sind wir auch wiederum gespannt, da einen Einblick einfach zu bekommen, was gibt es schon und vielleicht kann ich eben von so einem Best Practice auch lernen oder vielleicht auch für mich selber als Unternehmen was ableiten und selber mal ausprobieren. Ja. Und zudem haben wir auch das wichtige Thema KI, künstliche Intelligenz auch mit dabei. Unsere zwei Keynoter sprechen auf jeden Fall auch über künstliche Intelligenz, eben einmal zum Thema virtuelle Menschmodelle und der Einsatz, also wie kann man da eben auch künstliche Intelligenz dazu nutzen. Und dann geht es auch nochmal in Richtung Sportmedizin, sprich auch in Richtung Datenanalyse, wie da eben auch KI zum Einsatz kommt, wie man da das nutzen kann entsprechend. Und da sind wir natürlich auch sehr gespannt, was wir da auch für uns wiederum für Ableitungen treffen können, um da wieder einen Schritt weiterzukommen zu diesem Thema.
Ich finde das sehr wichtig, dass eben die KI da auch ihren Platz findet. Und zwar nicht nur, wie man es kennt, sondern auch im Kontext zur Simulation. Denn das ist auch bei den Computern, bei den Rechnern so, das kann man beim aktuellen Hunter auch in Stuttgart erkennen, dass da mehr zusammenkommt. Und die Simulationsleute haben sich auch inzwischen ein bisschen geöffnet an manchen Stellen und zu gucken, naja, manchmal kann man ja vielleicht mit einem gröberen KI-Modell relativ schnell mal was überschlagen. Und es ist dann vielleicht nicht 100%, aber wenn es halt 100 Mal schneller geht, ist das auch sinnvoll. Und deswegen sind solche Ansätze, dass eben auch beides gemeinsam zu betrachten, das muss man heute einfach tun.
Mhm. Wir haben dann noch eine Podiumsdiskussion geplant. Da bin ich auch noch mal gespannt, weil da möchte ich auch noch mal ganz konkret in die Themen reingehen, weil wir haben ja auch eben Unternehmen dabei, die sich mit dem Einsatz von Simulation auskennen, dass wir da einfach nochmal schauen, okay, wie weit können wir denn gehen? Also was für einen Nutzen können wir wirklich rausziehen? Wie gut können wir unseren Entwicklungsprozess wirklich auch damit beschleunigen oder eben auch den Zulassungsprozess beschleunigen? Also wie schnell kriegen wir es hin, dass Simulation eben genutzt wird, dass der Zulassungsprozess auch beschleunigt wird und was braucht es dann da wiederum dafür? Also sprich, die regulatorischen Rahmenbedingungen müssen an der Stelle wiederum angepasst werden. Und solche Themen müssen wir ja auch sehr frühzeitig angehen, um dann soweit zu sein, wenn denn die Technologie dann soweit ist, dass wir dann auch regulatorisch dann auch soweit sind. Also sprich, wir müssen dann wiederum sehr schnell den politischen Prozess anstoßen, um nachher auch wirklich Themen wie Simulation im Zulassungsprozess auch zuzulassen, dass es auch wirklich einen Mehrwert bekommt. Deswegen, da bin ich auch nochmal gespannt, in die Diskussion da reinzugehen und zu schauen, wo sind die richtigen Stellschrauben, um da möglichst effizient vorzugehen an der Stelle.
An der Stelle kommt auch das Case for Med auch zum Tragen, denn wir wollen ja eine gewisse Anzahl von Partnern, von Mitgliedern an dem Expert Table auch haben und solche Dinge auch schon sehr früh selber angehen. Und ich sage mal, Regulierungsbehörden, wenn man ihnen zeigen kann, dass das in der Breite schon mal funktioniert, das ist in der Regel dann ein bisschen überzeugender, als wenn nur einer kommt und sagt, ich habe da mal eine Idee. Also von daher kommt dem Case for Med gerade vor dem Hintergrund der Standardisierung und eben auch der Regulierung da nochmal eine besondere Bedeutung zu, um das Thema Simulation im Medizintechnik-Entwicklungsprozess und vielleicht auch darüber hinaus voranzubringen.
Deswegen unbedingt mitmachen. Einfach auch mal von anderen lernen, mithören, was aktuell so passiert zu dem Thema. Und man geht aus so einer Sitzung nie blöder raus, als dass man reingegangen ist. Und man hat eigentlich immer was dazugelernt, wenn man vielleicht auch am Anfang nicht immer alles versteht. Weil so geht es mir tatsächlich selber auch, dass man hier die Fachvorträge hat man dann manchmal nicht vollumfänglich verstanden, muss ich zugeben. Nichtsdestotrotz hat man mitbekommen, welche Vorteile und wirklich welchen Mehrwert man aus diesen Technologien rausziehen kann. Und dann kenne ich ja zumindest schon mal die richtigen Ansprechpartner, mit denen ich ins Gespräch gehen muss.
Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen. In dem Fall stelle ich sie nur dir. Was würdest du sagen, was bringt denn der Besuch des Symposiums den Teilnehmern?
Da gibt es mehrere Dinge. Also zum einen natürlich erstmal, man bekommt einen Überblick. Was gibt es denn alles? Ja, welche Bereiche könnten interessant sein? Kann für sich selber dann auch schauen, was geht denn in meine Richtung? Dann kann man sich auch wirkliche Anwendungsbeispiele, man sieht Leute, die das gemacht haben und die darüber sprechen. Und die kann man hinterher auch, das ist ja auch vorgesehen, entweder im Talk noch mit fragen oder man kann auch in der Pause zu ihnen gehen und kann dann auch nochmal direkt nachfragen. Also das ist eine direkte Informationsquelle, wo man innerhalb kurzer Zeit den Überblick bekommt und dann aber auch gezielt mit reingehen kann. Und dann kann man sich vernetzen. Man kann auch, es werden sicherlich auch zum Beispiel der eine oder andere Anbieter wird auch dort sein. Mit dem kann man auch schon mal sprechen und mal überlegen, sei es ein Dienstleister oder ein Softwarehersteller. Also es ist eigentlich der Punkt, es ist, ja, ich will jetzt nicht sagen Marktplatz, weil es geht nicht ums Verkaufen, es geht um das Verteilen von Wissen und Informationen. Eigentlich kann man auf verschiedensten Ebenen dort sich, ja, wie du schön sagst, schlauer machen. Ja, also da kommt bestimmt niemand blöder nach Hause, als er hingegangen ist.
Wenn wir nochmal zur Projektbeteiligung von Case for Med zurückbekommen, Unternehmen, die jetzt da so ein bisschen ihr Interesse geweckt haben oder wo ihr bei den Unternehmen Interesse geweckt habt, was müssen die denn jetzt tun, um sich da vielleicht auch ein bisschen beteiligen zu können, um dann eben auch für sich den Nutzen rauszuziehen?
Die Unternehmen sollen sich einfach bei uns melden und dann werden sie bei uns in Verteiler aufgenommen, bekommen alle Informationen, die sie brauchen und können sich dann eben aussuchen, bei welchen Meetings sind sie dabei, wo haben sie Zeit, wo haben sie Interesse und entsprechend haben sie dann alle Informationen immer parat.
Also der Schlüssel dann auch wirklich fürs Aktivwerden, in Anführungszeichen, ist Teilnahme an so einem Meeting. Ja, also wenn man dorthin geht und selbst wenn es so ist, dass man am Anfang nur mal hinten sitzt und einfach mal alles zuhört und es verdauen muss, aber das ist wirklich der Einstieg und ich denke, das ging dir ja auch so, spätestens beim zweiten oder dritten Mal, also das ist eine Kurve, man versteht jedes Mal mehr und darum geht es ja und das funktioniert da tatsächlich am besten und dann gibt es ja darauf aufbauend dann andere Möglichkeiten, aktiv zu werden, sich zu beteiligen, du hast sie ja eben alle aufgezählt, also da gibt es schon eine ganze Menge, aber das ist, glaube ich, ein sehr guter Einstieg, mal hingehen, mit den Leuten reden, mit Referenten, mit euch, mit anderen Teilnehmern und dann merkt man sehr schnell, wie das hilft.
Ja. Und ich denke, nochmal ganz wichtig zu erwähnen, dass da auch bei den Mitarbeitern keine Hemmschwelle sein muss. Auch wenn man sich aktuell noch nicht mit dem Thema auskennt, wichtig ist, dass man sich dafür interessiert, oder?
Ganz genau.
Also nicht nur das, es ist sogar so, auch in Bereichen, wo man vielleicht denkt, naja, ob da Simulation irgendwie helfen kann. Wir haben es schon mehrfach festgestellt, wenn man dann sieht, was andere für Fragestellungen haben, seine eigene Fragestellung vorstellt, dann poppen manchmal tatsächlich auch Ideen auf, was man vielleicht doch machen könnte, ja, oder ein Problem, wo man nicht weiß, wie man dran gehen kann. Vielleicht findet sich dann doch ein Weg. Also von daher auch gerade, wenn man damit noch nichts zu tun hatte, wirklich hinkommen und wenn es darum geht, mal zu beschreiben, was man tut, wo man Probleme hat, das ist auf jeden Fall sinnvoll. Da gibt es keine Garantie, aber ich habe es schon sehr oft erlebt, dass man hinterher auf jeden Fall irgendwelche Ansatzpunkte findet.
Und in unserem Podcast werfen wir ja auch eigentlich in jeder Folge noch einen Blick in die Zukunft. Wenn wir jetzt mal die Zukunft von Simulation betrachten, was würdet ihr sagen, welche Trends und Innovationen könnte man denn in den nächsten Jahren in diesem Bereich erwarten?
Also wenn wir in den nächsten Jahren bleiben, so 3 bis 5 Jahren, dann denke ich, wird man sehen, dass die Technologien, die wir heute auch schon haben, die es woanders schon gibt, einfach sich stärker ausbreiten und auch im Bereich Medizintechnik einsetzbarer werden und besser noch auf diese ganzen Themen, die dort zu lösen sind, zugeschnitten werden. Eine Vision, die dann aber wahrscheinlich doch eher so 20 Jahre in die Zukunft geht, wäre, dass man tatsächlich einen deutlichen Schritt zu so einem integrierten Modell, den digitalen Zwilling, den du ganz am Anfang beschrieben hast, dass man den von einem Patienten bekommen kann. Ja. Aber das ist tatsächlich so, also da müssen wir noch ein paar Schritte vorher gehen, aber die Richtung stimmt.
Ja, und dann in dem Fall wird es gar keine klinischen Studien oder Ähnliches mehr geben, sondern es wird alles virtuell stattfinden und genauso Tierversuche braucht man dann an der Stelle dann eben auch nicht mehr. Sprich, wir haben da einfach auch riesen Vorteile an der Stelle und ich könnte mir wirklich vorstellen, dass einfach auch da wiederum Entwicklungszyklen, Zulassungszeiten einfach wieder viel schneller passieren und wieder auch viel mehr Innovation in der Medizintechnik passieren.
Da können wir uns auf jeden Fall auf die Zukunft freuen. Und damit sind wir auch schon wieder fast am Ende dieser Podcast-Folge. Wie immer fehlen aber noch die 3 Fragen zum Steckbrief, damit wir unsere Gäste noch ein bisschen besser kennenlernen können. Ich stelle euch jetzt 3 Entweder-Oder-Fragen und ihr dürft euch jeweils nur für eine Option entscheiden. Eis in der Waffel oder im Becher?
Waffel.
In der Waffel, ja.
Auto oder Fahrrad?
Auto. In den meisten Fällen Auto.
Auto, ja, ja.
Skifahren oder Schneeschuhwandern?
Skifahren.
Skifahren bei mir auch.
Also so eine Einigkeit heute. Also,
beim Fahrrad haben wir beide noch so ein bisschen gezögert.
Jetzt ist ja auch nicht so schlecht. Ja.
Okay, ihr beiden, ich danke euch für eure Zeit und eure Expertise zum Thema Simulation. Es war eine spannende und tolle Folge, wie ich finde.
Mir hat es auch Spaß gemacht.
Ja, mir auch sehr.
Und noch ein kleiner Hinweis von unserer Seite. Diese Folge wird gefördert vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst im Rahmen von Case for Med. So, und euch da draußen sagen wir auch herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir treffen uns im nächsten Monat wieder genau hier für die 45. Folge Med Talk on Air. Bis dahin, macht es gut. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Das war MedTalk on Air, der Medizintechnik-Podcast von Medical Mountains mit Julia Lange. Abonniert jetzt unseren Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst.